dieser Ferienzeit engagieren sich ganz, ganz viele außerordentlich beim Empfang, beim Kirchenkaffee, jetzt bei der Musik, unten in der Kinder, bei den Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, wir geben all diesen Leuten einmal einen ganz, ganz herzlichen Applaus. Merci viel, viel mal. Danke, dass ihr euch so engagiert. So. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die vielen verschiedenen christlichen Kirchen, die es gibt, die haben alle möglichen Gebete, die sie irgendwie in den Fokus stellen. Aber diese beiden Sätze kommen aus einem Gebet, das alle Kirchen haben. Es ist sozusagen unser gemeinsames Gebet, das unser Vater oder das Vater unser. Es ist das Gebet, was Jesus seinen Jüngern höchstpersönlich gelehrt hat. Ich weiß, dass es heute nicht mehr so populär ist, Texte auswendig zu lernen. Aber ich glaube, wenn du etwas auswendig lernen möchtest, dann ist es vielleicht genau dieses Gebet, dieses Unser Vater. Und vielleicht fängst du ja heute mit diesen beiden Sätzen an. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Spannend ist, dass hier gar nicht die Rede ist, wie wir in den Himmel kommen. Gell, es ist kein Gebet, wo jetzt steht, und Gott, lass mich so leben, dass ich am Schluss dann auch im Himmel bin. Oder wie es mit dem alten Kindergebet heißt, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das tönt schon eher danach, wie der Himmel auf die Erde kommt. Ich bin sicher, wenn uns Jesus dieses Gebet gelehrt hat, dann ist es ihm ganz zentral um die Frage gegangen, die wir uns immer wieder stellen sollen, wie es dann genau geschehen soll, dass Gottes Willen auf dieser Erde genauso geschieht wie im Himmel. Und das ist eine ziemlich konkrete Frage. Oder man könnte die Frage auch anders stellen. Könnte es sein, dass sich das Zusammenleben der Generationen verändert, wenn Gottes Willen hier auf Erden genauso geschieht wie im Himmel? Hat es irgendeinen Einfluss auf die Welthandelsströme oder auch einfach nur auf die lokale Politik, wenn Gottes Willen auf der Erde genauso geschieht wie im Himmel? Wären Familien, Schulen, Kirchen betroffen, wenn Gottes Wille hier auf Erden genauso geschieht wie im Himmel? Ich denke ja. Das wäre auf jeden Fall so, weil dort, wo Gottes Willen auf Erden genauso geschieht wie im Himmel, da können Menschen aufatmen. Da entsteht neue Hoffnung. Da entwickeln Menschen eine positive Vision von einem erfüllten Leben. All das ist möglich. Und jetzt starten wir heute, wie das Doris bereits schon gesagt hat, mit einer neuen Predigtreihe. Wir werden gemeinsam beten, dass Gottes Willen auf Erden genauso geschieht wie im Himmel. Aber wir werden uns auch gemeinsam fragen, wie das ganz genau ausschaut, wenn Gottes Willen auf Erden so geschieht wie im Himmel. Und natürlich steht dann immer auch wieder die Frage im Mittelpunkt, was das bei dir und bei mir ganz persönlich heißt. Und zwar nicht nur am Sonntagmorgen. Jesus hat ja nicht gesagt, und was den Sonntagmorgen betrifft, gell? Dann betet jeweils, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nein, es betrifft unser ganzes Leben. Wir wissen noch nicht genau, wie lange diese Predigtreihe dauert. Ich glaube, sie dauert vermutlich schon eine ganze Weile. Aber wir haben bereits schon diesen ein bisschen provokativen Titel gewählt. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, so einen Titel hast du dir vielleicht vorher schon gedacht. Also du hast ja das Thema bereits schon verinnerlicht. Es geht um die Frage, wie Gottes Reich sichtbar wird. Es geht um die Frage, wie Gottes guter Wille für dich und für eine ganze Gesellschaft, für eine ganze Welt sich verwirklichen kann. Aber, und da muss ich noch schnell eine Einschränkung machen, gerade für uns als Christen könnte die Versuchung unendlich groß sein, dass wir einfach mit mehr oder weniger Empörung auf das hinweisen, was nicht so läuft, wie es Gottes Wille wäre, was Menschen nicht dient, was Menschen nicht fördert. Und wir hätten schnell irgendwelche Beispiele beisammen. Die ganzen immensen, unvorstellbaren Schulden, die man beispielsweise südlichen Ländern einfach so zumutet. Oder auf der ganz anderen Seite die Tatsache, dass insbesondere hier in der westlichen Welt vermutlich keine Lebensphase so herausfordernd und so gefährlich für dich ist, wie die ersten Monate, in denen du im Leib deiner Mutter entstehst. Aber im Zentrum unserer Reaktion auf all diese Dinge muss etwas anderes stehen. Die bessere Geschichte. Im Zentrum all unserer Reaktionen auf das, was nicht so gut läuft, muss die Frage stehen, wie wir durch die Kraft des Evangeliums dazu beitragen können, wie in all diesen Dingen es so weit kommen kann, dass wirklich eine bessere Geschichte geschrieben werden kann. Denn das ist klar, wo Gottes Wille geschieht, da werden die besseren Geschichten geschrieben. In den Schulen, in den Ehen, im Zusammenleben, im Büro, überall entstehen richtig gute Geschichten, wo Gottes Wille geschieht. Meine Frau und ich waren während unserer Ferien in einer der drei Perlmutt-Drechslereien, die es in Europa überhaupt gibt. Und falls du heute Morgen ein Hemd anhast mit etwas teureren Knöpfen dran, noch mit echten Perlmutt-Knöpfen, gell, dann kommen diese Knöpfe vermutlich aus dieser österreichischen Manufaktur. Der wirklich talentierteste und herausragend beste Mitarbeiter dieser Firma, und das hat uns der Juniorchef erzählt, war gleichzeitig in seinen jüngeren Jahren ein Alkoholkranker, ein alkoholsüchtiger, hochverschuldeter Mensch, der sich kaum um seine Familie gekümmert hat. Und aus irgendeinem Grund war das dem Seniorchef dieser Manufaktur nicht egal. Dieser Mann war diesem Seniorchef nicht egal. Und er hat ihm buchstäblich jahrelang jeden Morgen an seinem Wohnort abgeholt mit dem Auto. Und hat ihn am Abend wieder zurückgefahren. Er hat ihm Kredit gewährt, da wo ihm niemand hat Kredit gewähren wollen. Und er hat ihn so lange begleitet, bis dieser Mann samt seiner Familie wieder auf eigenen Füßen stehen konnte. Und jetzt ist dieser Mann erst gerade vor kurzem pensioniert worden. Und man hat es dem Seniorchef abgespürt, wie sehr er diesen Mann schätzt. Und wie sehr er ihn gleichzeitig vermisst. Das sind die besseren Geschichten, die dort entstehen, wo Gottes Wille auf der Erde genauso geschieht wie im Himmel. Und ja, natürlich lassen wir uns nicht den Mund verbieten und weisen auch einmal auf die Dinge hin, die nicht so gut laufen. Aber noch mehr fragen wir, wie die Dinge aussehen könnten, wenn wir die bessere Geschichte schreiben möchten. An diesen Punkten. Ja, da ist jemand alkoholkrank. Wie könnten wir, vielleicht ich persönlich, dazu beitragen, dass die bessere Geschichte geschrieben wird? Weil dort, wodurch die Kraft des Evangeliums, der Wille Gottes auf der Erde genauso geschieht wie im Himmel, dort entstehen die besseren Geschichten. Wir werden uns in den kommenden Tagen immer wieder und in den kommenden Wochen immer wieder fragen, wie wir etwas zu diesen besseren Geschichten beitragen können. Vieles wird mit konkreten Schritten zu tun haben. Manches wird aber auch mit einer Kultur zu tun haben. Ich nenne es diese himmlische Kultur. Micha Schob hat vor 14 Tagen schon einmal ein Blitzlicht in diese Richtung aufleuchten lassen. Heute geht es um so eine Kultur. Und zwar um die Kultur der Freundschaft. Und zwar um die Freundschaft mit Gott. Christen versuchen nicht deshalb, die Kultur des Himmels auf die Erde zu bringen, weil es irgendeinen Befehl dazu gibt. Christen tun das schon gar nicht deshalb, weil sie gar nicht anders könnten. Ja, wir können auf jeden Fall anders. Christen leben die Kultur des Himmels, weil sie Freunde von Gott sind. Und weißt du, natürlich weiß ich, dass in der Bibel auch steht, dass wir Diener Gottes sind. Das ist eine großartige Sache. Und natürlich weiß ich, dass in der Bibel steht, dass wir Kinder von Gott sind. Wir haben es vorhin gerade gesungen. Das ist ebenfalls eine ganz, ganz großartige Sache. Aber Jesus nennt uns anders. An einer ganz markanten Stelle sagt er nämlich Folgendes. Johannes 15, siehst du schon. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und dann kommt es. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich nenne euch Freunde. Vermutlich hat es bei den Jüngern Gott geklingelt, weil im Alten Testament wird zum Beispiel Abraham ein Freund Gottes genannt. Ein ganz wunderbares Beispiel dazu findest du in 1. Mose 18. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag doch das schon einmal auf. 1. Mose 18. Gott hat dort von dem Treiben in Sodom und Gomorra dermaßen die Nase voll, dass er handeln will. Aber bevor er handelt, macht er noch etwas anderes. Und das möchte ich jetzt gerne lesen. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Er sagt Gott: Ja, das kann ich jetzt nicht machen, dass ich das dem Abraham nicht sage, gell? Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll. Und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Und dann sagt er dem Abraham, was er vorhat. Und finde ich höchst spannend, wie Abraham darauf reagiert. Weil Abraham sagt nicht, oh, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Wenn du denkst, dass das der beste Weg ist, okay. Nein. Abraham meldet sich, er beginnt mit Gott zu verhandeln und dann fängt er zuerst einmal an und sagt, willst du wirklich rechtschaffen und gottlose Menschen zusammen vernichten? Das tönt schon fast ein bisschen danach, hey, hast du da möglicherweise etwas noch übersehen, Gott? Und dann fängt er mit Gott an zu verhandeln. Und Abraham weiß ganz offensichtlich, dass Gott an seiner Meinung interessiert ist. Und Gott lässt sich auf den Handel mit Abraham ein. Er lässt sich auf eine Verhandlung mit seinem Freund ein. Und er lässt sich von seinem Freund Abraham beeinflussen. Ich finde das eine ganz großartige Geschichte dort in 1. Mose 18. Vielleicht liest du sie heute Nachmittag einmal. Und wenn du eine andere Geschichte lesen willst, wo es auch um dieses Thema Freundschaft mit Gott geht, dann findest du ein bisschen später, 2. Mose 32, bereits schon Mose. Dort wird auch so eine Freundschaft beschrieben. Und Gott hat dort von seinem eigenen Volk, von seinen Leuten, die Nase ziemlich voll. Und dann steht dort in 2. Mose 32, da sprach der Herr zu Mose: Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, also da kommen wir ja nachher noch drauf, gell? Gott sagt zu Mose: Dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Und dann geht es etwas weiter unten weiter und er sagt: Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuche mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinen Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Das sagt der Mose. Hätte er ihm überhaupt nicht sagen müssen. Aber er sagt es ihm offensichtlich, weil Mose sein Freund ist. Und dann reagiert Mose wieder höchst spannend. Sagt er: Ach Herr, fleht er, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk? Und dann betont Mose, sagt er: Und falls du es vergessen hast, Gott, es ist nicht mein Volk, es ist dein Volk. Nicht ich habe sie aus Ägypten herausgeführt, du hast sie aus Ägypten herausgeführt. Und dann haut er doch tatsächlich noch eines drauf. Und dann sagt er: Hast du mal schnell überlegt? Sollen die Ägypter etwa sagen, ihr Gott hat die Israeliten nur aus unserem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Also was Mose hier tut, das ist schon ziemlich tollkühn. Er sagt zum Schöpfer dieser Welt: Warum regst du dich so auf? Und dann hakt er noch nach, so quasi nach dem Motto: Ich glaube, da hast du noch eine Klitzekleinigkeit vergessen, Gott. Ehrlich gesagt, ich finde das ziemlich bemerkenswert. Was Mose hier tut, lässt sich eigentlich nur auf zwei Möglichkeiten erklären. Erste Möglichkeit: Mose hat sämtlichen Respekt verloren. Er sieht sich auf der gleichen Ebene wie Gott oder gar noch höher. Das wäre die eine Möglichkeit, dass Mose so reagiert. Aber wenn wir die weiteren Texte lesen, dann merken wir, dass diese Option schnell wegfällt. Mose hat einen tiefen Respekt vor Gott. Ist also die zweite Möglichkeit. Mose ist überzeugt, dass es trotzdem im Himmel weiten Unterschied zwischen ihm und Gott, zwischen diesem Gott und ihm eine Beziehung gibt, eine Freundschaft gibt und dass Gott an der Meinung seines Freundes interessiert ist. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass genau dies der Fall ist. Und dann steht doch hier tatsächlich: Da lenkte der Herr ein, also gegenüber Mose. Gell? Du musst diese ganze Geschichte lesen, da sind sie noch wie alle im Gespräch miteinander. Und am Schluss von diesem Gespräch, da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie, also sprich über das Volk, hereinbrechen. Kann es sein, dass Gott hin und wieder seine Emotionen nicht im Griff hat? Kann es sein, dass er immer wieder einmal wichtige Details vergisst? Sagt Gott hier zu Mose: Oh, leck mir, bin ich froh, hätte ich dich noch, der Schuss wäre recht hinten raus. Ich glaube nicht, dass es so ist. Aber ich glaube, und das mag einige von uns erschrecken, dass Gott nicht immer seine Sicht der Dinge durchboxen will, wenn er mit uns ins Gespräch kommt. Wenn er mit dir und mir ins Gespräch kommt, will er nicht immer seine Sicht der Dinge durchdrücken. Er will im Gespräch sein mit uns. Er möchte diese Beziehung mit uns leben. Er möchte, dass diese Freundschaft entsteht. Und deshalb nimmt sich Gott sozusagen immer wieder mal ganz bewusst zurück, dass das überhaupt möglich ist. Er macht es eigentlich wie wir Menschen. Als unsere Kinder kleiner waren und wenn wir dann vielleicht einen freien Tag oder Ferien hatten, dann sind sie manchmal am Morgen zu meiner Frau mir ins Bett geschlüpft und dann hat man über alle möglichen Dinge gesprochen und über kurz oder lang hat sicher eines der Kinder gesagt, Papi, kämpf mit mir. Und was denkst du, was habe ich dann gemacht? Habe ich das Kind gepackt, mit einem kurzen Ruck auf den Rücken gelegt und habe mich draufgesetzt? So, jetzt hast du es? Nein. Ich habe mich doch zurückgenommen. Ich habe geschaut, dass ich niemand verletzt, oder? Das ist ja manchmal, wenn es so richtig losgeht, oder? Dass ich niemand verletze. Ich habe mich unzählige Male besiegen lassen. Und ich habe meine Kinder, den Sohn oder die Töchter, immer wieder mal schreien lassen. Ich habe den Papi besiegt, ich bin stärker als der Papi. Ich glaube, dass Gott es ganz ähnlich macht. Er lässt uns mitdenken. Er lässt uns mitreden. Er lässt uns mitkämpfen. Und zwar, weil es ihm um diese Freundschaft, um diese Beziehung geht. So wie jemand seinen kostbarsten Besitz in einen Tresor legt und diesen Besitz im Tresor anvertraut, so vertrauen sich Christen Gott an. Aber auch Gott vertraut uns etwas an. Er nimmt uns mit in die Verantwortung hinein, lässt uns mitdenken, lässt uns mitreden, lässt uns mitkämpfen. Ist das nicht großartig, wirklich großartig, dass Gott das tut? Ich finde es ganz, ganz großartig. Wenn Menschen versuchen, dass Gottes Willen hier auf der Erde genauso geschieht wie im Himmel, dann möchte Gott, dass das Menschen sind, die das aus einer tiefen Freundschaft mit ihm heraustun. Und natürlich, das andere weiß ich auch und das möchtest du vielleicht jetzt schon anmahnen. Ja, den Gehorsam braucht es in dieser Beziehung auch. Und es ist ja auch so, dass Jesus das in diesem Text sagt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Dann aber fährt er eben fort. Ich nenne euch nicht mehr Freund. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Die Art, wie ein Diener gehorcht und die Art, wie ein Freund gehorcht, die unterscheiden sich grundlegend voneinander. Ich glaube, dass wir gerade in unseren Kreisen den Aspekt des Gehorsams immer wieder mal ein bisschen überbetont haben gegenüber dem Aspekt der Freundschaft. Das ist uns immer wieder passiert. Ich mindestens bin ganz stark in so einem Setting aufgewachsen. Vermutlich müssen wir an dieser Stelle ganz neu ein Gleichgewicht finden zwischen Gehorsam und Freundschaft. Wir stehen sonst allzu leicht in der Gefahr, aus einer Überbetonung des Gehorsams heraus einfach moralische Verfehlungen anzuprangern irgendwo auf der Welt und uns nicht zu fragen, wie die bessere Geschichte aussehen könnte, wenn wir aus der Kraft des Evangeliums in diese Problematik, in diesen konkreten Schlamassel, den wir vielleicht vor uns sehen, hineinwirken, wie wir uns daran beteiligen können, wie eine bessere Geschichte geschrieben werden kann. Gott ist nicht einfach auf der Suche nach Dienern oder nach Menschen, die ihm dienen. Und er ist nicht einfach auf der Suche nach Menschen, die ihm gehorchen. Gott ist auf der Suche nach Freunden, nach Freundinnen. Die Kultur des Himmels ist eine Kultur von tiefen Freundschaften. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die haben das von allem Anfang an vorgelebt. Und überall, wo dieser Wille des Himmels, diese Kultur des Himmels sich auf Erden durchschlägt, entstehen solche Freundschaften. Im Himmel ist das schon geschehen. Und auf der Erde geschieht das immer mehr. Da sind immer mehr Leute, die sagen, wir möchten diese Kultur der Freundschaft, die im Himmel gelebt wird, auch hier auf der Erde leben. Heute bietet dir Gott seine Freundschaft an. Und vielleicht ist das dir in den letzten Minuten zum ersten Mal wirklich klar geworden, dass Gott ja in einer Freundschaft mit dir leben kann. Dann kannst du in deinem Herzen beten, ja Gott, ich möchte in dieser Freundschaft mit dir leben. Ich möchte dein Freund, ich möchte deine Freundin sein. Vielleicht ist dieser Aspekt der himmlischen Freundschaft dir in den letzten Augenblicken, aber jetzt einfach auch einmal mehr wieder bewusst geworden. Dann kannst du auch in deinem Herzen beten. Jesus, ja, ich möchte weiterhin in dieser Beziehung der Freundschaft mit dir leben. Und vielleicht ist dir heute Morgen einfach bewusst geworden, dass wir dazu berufen sind, diese Kultur der Freundschaft mit Gott, die bereits im Himmel schon gelebt wird, auch auf dieser Erde, dass wir diese Kultur auch auf dieser Erde kultivieren sollen. Dann kannst du in deinem Herzen beten, Heiliger Geist, öffne mir am heutigen Tag die Augen dafür, wo ich diese Kultur fördern kann, in meinem Umfeld, dort, wo ich gerade bin. Und vielleicht schließt du dann dieses kleine Gebet einfach ab mit den Sätzen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme. Wir beten miteinander. Da ist so ein riesiges Gefäll zwischen dir, himmlischer Gott, wo du durch den Schöpfer von Himmel und Erde bist. Und als Menschen, die einfach kleine Geschöpfe von dir sind, dass es nur kann verwundern, dass du in dieser engen Beziehung, in dieser Freundschaft mit uns möchtest leben. Es ist so absolut erstaunlich, dass du dich immer wieder so stark zurücknimmst, weil du die Beziehung möchtest mit uns. Weil es dir das Herzensanliegen ist, dass wir mitdenken, dass wir mitreden, dass wir mitkämpfen. Es ist so absolut erstaunlich, dass du bereit bist, auf die Überlegungen von deinen Frauen und Männern einzugehen. Auf unsere Überlegungen. Auf Menschen wie wir sind. Wir können nur staunen. Wir beten dich an. Und ja, Gott, jetzt möchte ich es für mich selber sagen und du kannst es auch in deinem eigenen Herzen sagen. Ja, Gott, ich möchte dir eine Freundschaft mit dir leben. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. so auf Erden. Kultur vom Himmel soll ich in meinem Leben können ausbreiten. Und dort, wo dein Wille geschieht, da auf Erden, so wie im Himmel. Amen.